mehr und mehr zum eigentlichen Gehalt des Buches der Richter. Ganz am Anfang habe ich aus der Einleitung gelesen. Und da haben wir in den ersten Versen davon gehört, dass nach dem Tod von Josua die Kinder Israel den Herrn befragen. Im Blick auf die weitere Landnahme. Das ist ja ganz positiv. Das Buch beginnt so positiv, man fragt nach dem Willen Gottes. Man handelt nicht einfach so. Und Gott gibt Antwort auf die Frage, Richter 1,1, wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen und gegen sie streiten? Der Herr antwortet, Juda soll hinaufziehen und verheißt, siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben. Nun sieht alles sehr schön aus. Juda hat dann auch wirklich Erfolg. Aber was wir da lesen in Vers 3 ist eigenartig. Nachdem Gott sagt, Juda soll hinaufziehen, lesen wir Vers 3. Und Juda sprach zu Simeon, seinem Bruder, ziehe mit mir hinauf in mein Los und lass uns gegen die Kanaaniter streiten. So will auch ich mit dir in dein Los ziehen. Und Simeon zog mit ihm. Ja, was ist da mit Simeon? Gott hat nichts gesagt von Simeon. Er hat gesagt, Juda soll hinaufziehen. Aber Juda hat sich so überlegt, um stärker zu sein, nehme ich den Stamm Simeon auch mit. Das heißt, wir haben hier Gehorsam. Juda geht hinauf nach dem Willen Gottes. Aber es ist auch ein Ungehorsam mit dabei. Denn Simeon hätte nicht mitkommen sollen. Juda hätte allein auf den Herrn vertrauen sollen für den Erfolg. Und da haben wir eigentlich, kann man sagen, die Fäulnis am Anfang des Buches der Richter. Es ist halber Gehorsam, vermischt mit Ungehorsam. Und wenn wir diese Einleitung weiterlesen, so nehmen wir so beispielhaft einige Verse heraus. Ich lese Vers 17. 1, Vers 17. Und Juda zog mit seinem Bruder Simeon hin, und sie schlugen die Kanaaniter, welche Zephat bewohnten. Und sie verbannten es und gaben der Stadt den Namen Horma. Und Juda nahm Gaza ein und sein Gebiet, und Askelon und sein Gebiet, und Ekron und sein Gebiet. Und der Herr war mit Juda. Und er nahm das Gebirge in Besitz, denn die Bewohner der Niederung trieb er nicht aus, weil sie eiserne Wagen hatten. Eigenartig. Erfolg, aber plötzlich kommt hier ein Misserfolg. Und die Begründung, weil sie diese modernen eisernen Wagen, Streitwagen hatten. Die Feinde waren so gut ausgerüstet und so konnte er keinen vollen Erfolg haben. Nun, das war der äußere, menschlich erkennbare Grund für den Misserfolg. Aber der tiefere Grund liegt in diesem halben Gehorsam von Juda. Und schauen wir, wie sich das jetzt auf die anderen auswirkt. Vers 21. Und die Kinder Benjamin trieben die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, nicht aus. Und die Jebusiter haben bei den Kindern Benjamin in Jerusalem gewohnt bis auf diesen Tag. Und so geht das weiter. Diese Misserfolge trieben nicht aus. Die werden so zum Refrain. Vers 27. Aber Manasse trieb nicht aus Bet-She'an und seine Tochterstädte. Und Tanaak und seine Tochterstädte und so weiter. Dann am Schluss heißt es von diesem Vers, und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte und die Kanaaniter wollten in diesem Land bleiben. Ja, die Kanaaniter wollen da bleiben und darum können sie nicht austreiben. Aber Gottes Wille war ja, dass die Kanaaniter ausgetrieben werden sollten wegen ihrem jahrhundertelangen schrecklichen Götzendienst und wegen ihrer Kinderopfer. Die lange Zeit des Wartens, die Gnadezeit, war vorüber und jetzt kam das Gericht über die Kanaaniter. Nun steht hier der Wille der Kanaaniter im Widerspruch zum Willen Gottes. Die Kanaaniter bleiben. Warum können die ihren Willen gegen Gottes Willen durchsetzen? Weil Israel untreu war. Weiter, Vers 28. Und es geschah, als Israel erstarkte, da machte es die Kanaaniter frohnpflichtig. Aber es trieb sie keineswegs aus. Und Ephraim trieb die Kanaaniter nicht aus, die zu Gäza wohnten. Und die Kanaaniter wohnten in ihrer Mitte zu Gäza. Und Zebulon trieb nicht aus die Bewohner von Kitron und so weiter. Vers 31. Aser trieb nicht aus die Bewohner von Akko. 33. Naphtali trieb nicht aus die Bewohner von Bet-Shemesh. Und so weiter. Und schließlich Vers 34. Da kommt es zu einem Höhepunkt. Negativen Höhepunkt. Und die Amoriter drängten die Kinder Dan ins Gebirge. Denn sie gestatteten ihnen nicht, in die Niederung herabzukommen. Und die Amoriter wollten im Gebirge Heres bleiben. Und so weiter. Also wir sehen einen Misserfolg nach dem anderen. Sie kommen nicht wirklich zum Ziel. Und nun sogar noch schlimmer, die Daniter werden sogar zurückgedrängt durch den Feind. Und dann kommt das, was wir schon gelesen haben, Kapitel 2, der Engel des Herrn erscheint. Und er geht zuerst einen Weg, wo er gesehen wurde, von Gilgal nach Bochim. Und die große Frage, die er den Israeliten stellt, ist, Vers 2, am Schluss, was habt ihr da getan? Warum habt ihr Götzendienst betrieben? Habt euch beeinflussen lassen von diesen Kanaanitern? Was habt ihr da getan? Also hier wird ganz deutlich, all diese Misserfolge sind die Konsequenz der Untreue gegenüber dem Herrn. Und der Herr zeigt ihnen diese Untreue. Und was tun sie? Sie weinen in Bochim. Aber sie kehren nicht um. Und sehen wir, so ist diese Einleitung, Teil A, in sich geschlossen. Es wird gezeigt, der politische Niedergang. Israel ist nicht fähig, das Land zu erobern im vollen Umfang. Es gibt Misserfolge in der Landnahme. Warum? Wegen Ungehorsam. Ungehorsam gegenüber Gottes Wort. Und zwar nicht voller Ungehorsam, halber Gehorsam ist eben auch ungehorsam. Und das zeigt uns ein geistliches Prinzip auf, wenn wir die Bibel nicht hundertprozentig ernst nehmen. Nur so ein bisschen und da und dort eben, da wollen wir einfach doch nicht so ganz nach dem Willen Gottes gehen. Da liegt der Ausgangspunkt für ein weiteres Hinuntergehen, für einen weiteren geistlichen Rückschritt. Ja, und dann kommt eben dieser zweite Teil der Einleitung, hier auf dem Blatt bezeichnet als B, der religiöse Niedergang. Da wird gezeigt, das große Problem war nicht nur Ungehorsam gegenüber dem Herrn, sondern das Problem war, dass sie sich von diesen götzendienerischen Völkern beeinflussen ließen und selber in diese Dinge hineinfielen. Und das führte eben zum totalen Niedergang, das führte zu Fremdherrschaften, zu viel Schmerzen und Not. Also der religiöse Niedergang, Kapitel 2, Vers 6 bis 3, 4, zeigt, Götzendienst und Abfall ist die Konsequenz von all diesem Ungehorsam. Nun gehen wir zur ersten Geschichte im Hauptteil. Ich lese vor, Kapitel 3, Verse 5 bis 10. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter. Und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn, und vergaßen des Herrn ihres Gottes, und sie dienten den Baalim und den Ascherot. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Und er verkaufte sie in die Hand Kuschan-Rischathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Kinder Israel dienten dem König, dem Kuschan-Rischathaim 8 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete. Othniel, den Sohn Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel. Und er zog aus zum Streite. Und der Herr gab Kuschan-Rischathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark wie der Kuschan-Rischathaim. Und das Land hatte Ruhe 40 Jahre. Nun, hier in dieser ersten Geschichte haben wir das Versagen auf dem Gebiet von Liebe und Ehe, wie gesagt. Die Töchter werden den Götzendienern gegeben. Es kommt zu Mischehen. Etwas, das im Alten und im Neuen Testament ganz klar verboten ist. In 2. Korinther 7 haben wir das neutestamentlich als Gebot formuliert. Ich lese 2. Korinther 6, Vers 14. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Denn welche Genossenschaft hat Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit? Oder welche Gemeinschaft Licht mit Finsternis? Und welche Übereinstimmung Christus mit Belial? Sein Name für den Teufel. Oder welches Teil ein Gläubiger mit einem Ungläubigen? Ein ungleiches Joch in der Landwirtschaft ist das Zusammenjochen von, sagen wir zum Beispiel, einem Rind und einem Esel. Die haben einen ungleichen Schritt. Und das wird hier benutzt auch als Bild für die Ehe, die ein gewissermaßen ein Zusammenjochen ist von einem Mann und einer Frau. Das darf nicht so sein, dass man als Gläubiger eine Ehe eingeht mit einer Ungläubigen. Oder als gläubige Frau die Ehe mit einem ungläubigen Partner. Ganz klar, es ist nicht eine Empfehlung, es ist ein Gebot. Seid nicht in einem ungleichen Joch mit Ungläubigen. Das geht nicht zusammen. Gerechtigkeit, Gesetzlosigkeit, Licht und Finsternis, Christus und der Teufel, der Gläubige und der Ungläubige. Aber da hat man vollkommen versagt. Und so hat Gott das Volk in die Zucht genommen. Kuschan-Rischathaim beginnt sie zu unterdrücken, und zwar für eine Periode von 8 Jahren. Der Name ist bemerkenswert. Kuschan heißt schwarz. Und Rischathaim heißt doppelte Gottlosigkeit. Also schwarz, doppelte Gottlosigkeit. Das ist hier diese Fremdherrschaft. In dieser Not beginnen sie zum Herrn zu schreien, Vers 9. Und dann antwortet der Herr und schickt Othniel. Warum ausgerechnet Othniel? Nun, wir haben eine kleine Geschichte aus dem Leben Othniels in Kapitel 1, in der Einleitung, Vers 11. Und er zog von dannen gegen die Bewohner von Debir. Der Name von Debir war aber vor dem Kirjat Sefer. Und Kaleb sprach, wer Kirjat Sefer schlägt und es einnimmt, dem gebe ich meine Tochter Aksa zur Frau. Da nahm es Othniel ein, der Sohn Kenas, der jüngere Bruder Kalebs. Und er gab ihm seine Tochter Aksa zur Frau. Und es geschah, als sie einzog, da trieb sie ihn an, ein Feld von ihrem Vater zu fordern. Und sie sprang von dem Esel herab, und Kaleb sprach zu ihr, was ist dir? Und sie sprach zu ihm, gib mir einen Segen, denn ein Mittagsland oder ein Südland hast du mir gegeben, so gib mir auch Wasserquellen. Da gab ihr Kaleb die oberen Quellen und die unteren Quellen. Eine ganz kleine Geschichte. Es geht darum, um die Eroberung einer der Städte in Juda, das ist Debir. Diese Stadt hieß ursprünglich Kirjat Sefer, Kaleb sagt, wer diese Stadt erobern kann, der bekommt meine Tochter Aksa zur Frau. Otniel ist motiviert und er erobert diese Stadt, die dann den Namen Debir bekommt. Nun haben wir hier eine ganz interessante Sache. Otniel war also jemand, der Gottes Plan mit Eifer umsetzen wollte. Gottes Plan war, dass Israel dieses verheißene Land, dieses Land des Segens Gottes in Besitz nimmt. Gott hatte das schon im Buch Josua, bevor das Volk hineinzog, hat er ihnen gesagt, ich habe euch dieses Land gegeben. Aber jetzt mussten sie es konkret auch in Besitz nehmen. So ist es auch für Christen, die wissen aufgrund von Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Christen wissen, durch den Glauben an Herrn Jesus Christus hat uns Gott seinen ganzen Segen, geistlichen Segen gegeben aufgrund des Werkes auf Golgatha. Das ist eine Tatsache. Hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Aber jetzt geht es darum, dass wir als Gläubige uns auch bewusst werden, was haben wir eigentlich in Christus? Und das entspricht diesem konkreten Inbesitznehmen des Landes. Etwa, es gibt ja Leute, die sind einfach Grossisten. Die sagen, danke Herr für alles, was du uns gegeben hast. Aber wir sollten Detailisten werden. Gott möchte wissen, wofür wir konkret dankbar sind. Und dann können wir beten für und danken für das ewige Leben, für die Vergebung, dass Gott uns gerecht gesprochen hat, gerechtfertigt, dass er uns angenehm gemacht hat in dem Geliebten, dass wir in Christus sind, mit ihm überdeckt, in ihm in Sicherheit und so weiter. Das bedeutet nun eben konkret das Land in Besitz nehmen, indem wir im Glauben ganz konkret diese Dinge, die bereits eine Realität sind für jeden Gläubigen, in Besitz nehmen. Es gab einmal in Holland eine Witwe, die war ganz arm. Und da haben die Brüder, die führenden Brüder der Gemeinde, haben ihr einmal gesagt, ja, wie ist das, unterstützt dich dein Bruder, dein Sohn in Amerika nicht? Und sagt sie, nein. Er schickt mir so ab und zu Bildchen. Und dann wollten die Brüder diese Bildchen sehen. Und dann merkten sie, die hat Dollarscheine bekommen. Also sie war schon eine sehr einfache Person, ja, offensichtlich. Die hatte viele Dollarscheine bekommen, aber sie wusste nicht, was das ist. Und so gibt es viele Christen, die sind so reich in Christus, aber sie sind sich gar nicht bewusst, was dieser Reichtum eigentlich umfasst. Eben, sie haben das Land nicht erobert. Otniel war einer, der war bereit, sich so voll einzusetzen und Kirjat Sefer wurde durch ihn erobert. Kirjat Sefer heißt Stadt des Buches. Und dann bekam die Stadt den Namen Debir. Und Debir, das steht übrigens alles auf den Blättern, Debir bedeutet Sprachort. Ist im ersten Buch Könige übrigens der Name für das Allerheiligste, wo Gott redete von der Bundeslade zwischen den Cherubim hervor. Das ist der Ort, wo Gott spricht. Nun, für uns Menschen ist die Bibel zunächst einmal ein Buch mit 7 Siegeln. Ein verschlossenes Buch. Aber wenn wir im Glauben beginnen, die Bibel zu studieren und uns eben im Glauben all das, was Gott uns zugesagt hat, aneignen, dann wird dieses Buch plötzlich ein Buch, in dem Gott zu uns spricht. Ein Sprachort. Also, Otniel hat Kirjat Sefer erobert und so wurde diese Stadt zum Sprachort. Und als Lohn für diesen Einsatz bekommt er Aksa. Das war nicht eine Kananiterin. Das war eine Israelitin. Und nicht irgendeine Israelitin, denn diese Frau war selber auch interessiert am Segen Gottes. Sie sagte dann Otniel, es heißt hier, sie trieb ihn an, Vers 14. Sie sagte ihm, du, das ist nicht genug. Wir sind ja hier im Negev, im Südland, es ist heiß und trocken. Wir sollten doch Quellen haben. Und sie treibt ihn an, dass er noch mehr will. Ja, das ist so eine Sache mit den Frauen. Die treiben ihre Männer an. Aber das ist auch gut. Nur kommt es darauf an, wofür. Es gibt Frauen, die treiben ihre Männer an zu schlechten Dingen, zu schlechten Zielen oder vergänglichen Zielen, die nichts bringen. Und es gibt Frauen, die treiben ihre Männer an, dass sie den Herrn dienen und wirklich ihr Leben ihm zur Verfügung stellen, die Dinge des Herrn suchen. Das war bei Aksa so. Sie treibt ihn an. Aber offensichtlich ging das ihr zu lange. Denn es war ja nicht Othniel, der zu Kaleb geht, sondern sie ist auf dem Esel, springt von dem Esel runter. Die war so ziemlich, die hatte schon einen drauf, nicht? Temperamentvoll. Und Kaleb sagt, was ist dir? Du hast uns ein Mittagland gegeben. Ich möchte jetzt auch noch die Quellen. Die Quellen sind ja in der Bibel ein Bild von dem Heiligen Geist, der erfrischt, Johannes 7, Vers 37 bis 39. Sie will mehr. Und so bekommt sie auch diese Quellen, die oberen und die unteren Quellen. Also wir können sagen, das ist wirklich ideal, diese Ehe zwischen Othniel und Aksa. Das sind zwei aus dem Volk Gottes, aber nicht einfach irgendwelche gläubigen Menschen, sondern das sind zwei, die wirklich auch in die gleiche Richtung ziehen. Es ist wichtig für Christen, für Gläubige, für Wiedergeborene, dass sie sich ganz klar sagen, vor dem Heiraten, es kommt nur ein gläubiger Ehepartner in Frage. Es gibt keine andere Möglichkeit. Etwas anderes ist, wenn jemand später zum Glauben kommt und der Ehepartner ist noch ungläubig. Da haben wir ganz bestimmte Verheißungen und mutmachende Aussagen, 1. Korinther 7, 1. Petrus 3. Aber ein Gläubiger, der vor der Ehe steht, muss sich ganz klar sein, das ist keine Option. Nur ein gläubiger Partner, Partnerin. Nun, das reicht auch noch nicht. Es sollte auch jemand sein, der geistlich auf der gleichen Linie steht und einen ähnlichen Eifer hat für den Herrn. Und das ist wirklich so übereinstimmend bei Othniel und Aksa. Und nun schauen wir unsere erste Geschichte. Das Volk versagt auf dem Gebiet der Liebe und Ehe mit diesen Mischehen. Und Gott schickt einen Retter, Othniel, der selber im persönlichen Leben in diesem Gebiet überwunden hat. Und der kann zum Helfer sein. Und so ist es wichtig, wenn der Herr uns in gewissen Dingen Sieg gegeben hat im Leben, dann können wir gerade auf diesem Gebiet anderen wiederum eine Hilfe sein. Das lernen wir aus dieser Geschichte von Othniel. Aber wie gesagt, das spiegelt sich mit der letzten Geschichte, die auf unserem Schema genannt wird A'. A spiegelt sich mit A', die Geschichte von Simson. Simson hat ein Problem mit seinen Augen. Da heißt es zum Beispiel, Simson sah. Da sieht er eine götzendienerische Frau. Und die will er. Die ist ihm recht. Die will er unbedingt haben. Und kriegt sie dann auch. Aber wird nicht glücklich auf diesem Weg. Und Simson fällt auch in Unzucht. In Hurerei. Immer wieder ist es das Problem seiner Augen. Und am Schluss in der Geschichte werden Simson die Augen ausgestochen. So endet Simson. Das war sein Problem, seine Augen. Und die werden ihm schlussendlich auch ausgestochen. Also sehen wir, auf dem Gebiet versagt am Schluss der Richter selbst, auf dem am Anfang das Volk versagt hat, aber einen Richter hatte, der da Überwinder war. Nun gehen wir zur zweiten Geschichte. Richter 3, Vers 12. Und die Kinder Israel taten wiederum, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr stärkte Eglon, den König von Moab, gegen Israel. Weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammon und Amalek, und er zog hin und schlug Israel. Und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Kinder Israel dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn. Da weckte der Herr ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der links war. Und die Kinder Israel sandten durch ihn ein Geschenk an Eglon, den König von Moab. Und Ehud machte sich ein Schwert, das zwei Schneiden hatte, eine Elle seine Länge. Und er gürtete es unter seinen Rock an seine rechte Hüfte. Und er überreichte das Geschenk Eglon, dem König von Moab. Eglon war aber ein sehr fetter Mann. Und es geschah, als er mit der Überreichung des Geschenkes fertig war, da geleitete er das Volk, welches das Geschenk getragen hatte. Er selbst aber kehrte um von den geschnitzten Bildern, die bei Gilgal waren, und sprach, ein geheimes Wort habe ich an dich, o König. Und er sprach, stille! Und alle, die bei ihm standen, gingen von ihm hinaus. Und als Ehud zu ihm hineinkam, saß er in dem Obergemach der Kühlung, das für ihn allein war. Und Ehud sprach, ein Wort Gottes habe ich an dich. Und er stand auf von dem Stuhl, da streckte Ehud seine linke Hand aus und nahm das Schwert von seiner rechten Hüfte und stieß es ihm in den Bauch. Es drang sogar der Griff hinein nach der Klinge und das Fett schloss sich um die Klinge. Denn er zog das Schwert nicht aus seinem Bauch. Und es fuhr hinaus zwischen seinen Beinen. Und Ehud ging in die Säulenhalle hinaus und schloss die Tür des Obergemachs hinter ihm zu und verriegelte sie. Und als er hinausgegangen war, da kamen seine Knechte und sahen, und siehe, die Tür des Obergemachs war verriegelt. Und sie sprachen, gewiss bedeckt er seine Füße in dem Gemach der Kühlung. Das heißt, bestimmt ist er jetzt auf der Toilette. Nicht wahr, mit einem langen Kleid niedersitzt, dann werden die Füße zugedeckt. Und darum ist im Alten Testament, die Füße bedecken, ist das eine schöne Umschreibung für auf die Toilette gehen. Also, wahrscheinlich ist er auf der Toilette. Und sie warteten, bis sie sich schämten. Das ging so lange. Ja, manchmal geht es lang, wenn man ein Buch hat oder so. Aber die merken, also jetzt ist schon zu lange. Und sie warteten, bis sie sich schämten. Und siehe, er öffnete die Tür des Obergemachs nicht. Da nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Und siehe, ihr Herr lag tot auf dem Boden. Ehud aber war entronnen. Ja, also Israel ist hier unter Fremdherrschaft und leidet wieder neu. 18 Jahre lang. Sobald sie zum Herrn rufen, ist der Herr treu und hilft. Und da schickt er Ehud. Aber dieser Mann war ein bisschen anders als die meisten. Die meisten in Israel waren Rechtshänder. Es gab eine Minorität von Linkshändern. Das ist ja auch bei uns so. Heute ist das nicht mehr so schlimm, aber noch vor ein paar Jahrzehnten, da fielen die Linkshänder immer etwas unangenehm auf in der Schule. Und manchmal waren die Lehrer so unsensibel, dass sie die auch ein bisschen eigenartig behandelt haben. Ja, als Linkshänder war man einfach ein bisschen anders als die anderen. Aber das ist gerade etwas Wichtiges im Buch der Richter. Wir haben hier ganz viele Leute, die ein bisschen speziell waren. Und die Gott gerade mit dieser Eigenheit gebrauchte. Dass dieser Richter, Ehud, ein Linkshänder war, das war gerade hier eine Pointe. Denn da hat der König nicht erwartet, dass er mit der linken Hand das Schwert von der Seite ergreift. Das war ein Überraschungseffekt. Und schauen wir auf unserem Blatt. Und fünftens, da haben wir charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, die hier zusammengestellt sind. Und hier unter dem letzten Punkt steht auffällige Werkzeuge. Ehud, der Linkshänder, Richter 3. Dann Shamgar und sein Rinderstachel, Richter 3, Vers 31. Ein Rinderstachel, das ist so ein Werkzeug, um die Rinder ein bisschen zu motivieren, wenn sie nicht heimgehen wollen und so, ja? Da sticht man ein bisschen hinten rein und schon gehen die Rinder. Braucht nicht viel, ganz wenig. Aber mit einem Rinderstachel rettet Shamgar das Volk Gottes. Schon ein bisschen ungewöhnlich, ja? Dann haben wir in Richter 4 Deborah, eine Frau, die Richterin und Prophetin ist. Sie wird genannt nicht ein Mann in Israel, sondern eine Mutter in Israel. Sie war 100% Frau, aber Gott hat sie als Frau benutzt, als segensreiches Werkzeug. Dann haben wir Barak. Das war ein führungsscheuer Mann. Der wollte nicht führen. Und Deborah musste ihm Mut machen, als Mann sein Mann zu stehen. Aber gerade diesen Barak konnte Gott gebrauchen. Dann haben wir Jael, eine Frau, die mit einem Zeltpflock den Feind besiegt, den Feind Israels. Also mit einem Haushaltwerkzeug, kann man sagen. Denn sie wohnte ja in Zelten, Jael und ihr Mann. Und indem sie dem Feind Milch statt Wasser gab, hat sie da noch besonders mitgeholfen, um den Sieg zu erringen. Ich komme später darauf zurück und werde zeigen, dass der Satz Milch macht müde Männer munter ganz falsch ist. Der hat nämlich eine schlaffördernde Substanz. Die Milch hat eine schlaffördernde Substanz in sich. Ja, das ist Richter 4 und 5. Dann finden wir Gideon, der mit 300 Leuten, die wie Hunde trinken, nicht gerade sehr vornehm, ja, den Sieg erringt. Gideon kämpft mit Krügen und Schofarhörnern und erringt den Sieg. Jephtha in Kapitel 11 ist ein Hurensohn. Nicht gerade eine sehr noble Herkunft, aber diesen Mann gebraucht Gott zum Segen. Dann haben wir Simson, dieser barbarische Mensch, aber Gott kann auch diesen ungepflegten Mensch gebrauchen. Simson kämpft mit Schakalen und mit einem Eselskinnbacken. Sehr ungewöhnlich, ja? Aber das Buch der Richter zeigt, Gott kann gerade Menschen, die denken, ich bin ein bisschen komisch oder ich bin ein bisschen anders. Wenn sie sich dem Herrn zur Verfügung stellen, kann er sie gerade in besonderer Weise gebrauchen. Ein sehr mutmachendes Buch für Leute, die denken, ich bin ein bisschen anders. Ich bin ein bisschen speziell, also aber im abschätzigen Sinn. Ja? Gott gebraucht gerade solche Leute, wenn sie dem Herrn sich zur Verfügung stellen. Also das war bei dem Linkshänder Ehud so. Und seine Waffe war also ein Schwert mit zwei Schneiden. Das ist im Licht des Neuen Testamentes ganz klar ein Bild für das Wort Gottes. Hebräer 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und er sagt ja auch, ich habe ein Wort Gottes an dich. Und dann kommt das Schwert. Also, mit einem Schwertstreich wird das Problem gelöst. Ohne große Diskussion. Ja, jetzt vergleichen wir das mit der Geschichte, die hier spiegelt. Das ist ja die Geschichte B. Und die spiegelt sich mit B'. Das ist die zweitletzte Geschichte, Richter 10 bis 12. Jephtha wendet das Wort Gottes auf den feindlichen König an, aber nicht in seiner vollen Schärfe. In Richter 11, 12 bis 27 findet sich eine langatmige Rede, die Jephtha als diplomatische Rede dem feindlichen König überbringen lässt. Der redet und redet lange und sagt, euer Gott hat euch euer Land gegeben. Und unser Gott, der Herr, hat uns dieses Land gegeben. Warum wollen wir da Streit haben? Sind wir doch einfach dankbar für das, was wir haben. Aber stellt das so quasi hin, eben ihr seid da ein Volk und euer Gott hat für euch gesorgt und wir sind da ein Land und unser Gott hat für uns gesorgt. Wo ist da die Schärfe, die klar macht, dass der Herr aber der einzig wahre Gott ist? Also hier vermisst man die Schärfe des zweischneidigen Schwertes. Und stattdessen wird geredet und geredet. Das ist der Niedergang. Das Wort Gottes gebrauchen in seiner vollen Bedeutung, ohne breite und lange unnötige Diskussion. Und dann der Abfall zeigt sich darin, dass das Wort nicht mehr die volle Kraft hat. Ja, ihr so, wir so, komm, machen wir doch 50-50, ja? Und dann ist das Problem gelöst. Jetzt hat er etwas Kompromisshaftes darin. Jetzt gehen wir weiter zu Kapitel 4. Dort haben wir die Geschichte mit Deborah. Die Kanaaniter unterdrücken das abgefallene Volk. Richter 4, Vers 1. In Vers 3 schreien die Kinder Israel zum Herrn. Und dann kommt das Werkzeug in Vers 4 vor unsere Blicke. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in selbiger Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zu Gericht. Ja, es ist eine schwierige Zeit. Und offensichtlich ist niemand da, der das Richteramt als Mann ausführt. Richter mussten aufgrund der 5 Bücher Mose in Rechtsfragen unter dem Volk, mussten sie erklären, was Gottes Wille ist. Nun, wo sind die Männer? Es sind keine richtigen Männer da. Das ist die Zeit, ein Kennzeichen einer verfallenen Zeit. Keine richtigen Männer, aber eine Frau lässt sich gebrauchen. Deborah übernimmt diese Aufgabe, aber interessant ist, der heilige Schreiber sagt uns wo. Nicht wie das üblich war. Die Richter waren normalerweise in den Stadttoren, in den Torgebäuden, da war die öffentliche Gerichtsverhandlung. Aber sie richtete unter ihrer Palme zu Hause. Das heißt, sie hat sich also ganz klar Gedanken gemacht, wie kann ich jetzt diese Aufgabe wahrnehmen als Frau? Und sie tut das, indem sie klar macht, ich gehe nicht ins Stadttor, ich will nicht ein Mann sein, aber wenn schon die Männer nicht da sind und ihre Aufgabe wahrnehmen, dann tue ich das bei mir zu Hause unter der Palme. Und die Leute mussten zu ihr nach Hause kommen. Und da hat sie den Prophetendienst getan. Am richtigen Ort ist es korrekt. Zum Beispiel steht in 1. Korinther 14, 34, dass Frauen in der Gemeinde nicht sprechen sollen. Also in den eigentlichen Gemeindezusammenkünften sollen die Frauen nicht reden. Aber in 1. Korinther 11 wird sehr wohl davon gesprochen, jede Frau, die betet oder weissagt. Dann wird erklärt, dann soll sie sich aber auch bedecken. Aber die Frauen sollen weissagen. Und wir finden in der Apostelgeschichte 21 den Evangelisten Philippus, der hatte 4 Töchter. Und alle waren Prophetinnen, die also den Willen Gottes anderen weitersagen konnten. Ganz tolle Familie, ja? 4 Töchter, alle sind Propheten. Nun, diese Deborah hat also ihre Aufgabe wahrgenommen, aber nicht in einer männlichen Weise, sondern sie wird in Richter 5 genannt, eine Mutter in Israel. Also sie hat ihre Weiblichkeit nicht verloren und das macht sie so wertvoll. Aber als es dann darum ging, Israel zu befreien durch einen Armeeschlag, da lesen wir in Vers 6. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams von Kedes Naphtali, rufen. Und sie sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali. Ja, also sie beruft im Namen Gottes Barak, dass er nun Israel befreien soll durch die israelische Armee. Aber dann lesen wir etwas Eigenartiges. In Vers 8. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Was ist das für ein Mann? Na, du musst mitkommen, sonst schaffe ich das nicht. Der soll General sein. Und sie sagt, gut, ich komme mit. Aber sie wollte nicht General sein. Barak war der General, aber sie wollte den General unterstützen. Dafür war sie bereit. Aber sie erklärt ihm, wenn das so ist, dann wird der Endsieg und der Ruhm für den Endsieg einer Frau gehören und nicht dir. Also das sehen wir wieder einen führungsschwachen Mann. Aber er wird durch Deborah ermutigt, eben doch seine Aufgabe zu übernehmen. Und es kommt zu einem gewaltigen Sieg. Die kananitische Armee wird geschlagen und der kananitische General Sisera kann aber fliehen. Auf der Flucht kommt Sisera bei den Zelten, wo Jael wohnte, vorbei. Und dieser Jael nimmt Sisera auf, er ist ganz ermattet und ermüdet von dem Kampf. Dann sagt sie, er könne da im Zelt schlafen. Und er sagt, könntest du mir Wasser geben? Dann gibt sie ihm Milch. Die Milch enthält eine Substanz, die schlaffördernd ist. Also mit Milch schläft man besser als mit Wasser. Und als er dann schläft im Zelt, nimmt Jael einen Zeltpflock und durchbohrt den Schädel Siseras. Und so ist Israel vollkommen befreit. Der Ruhm gehört also einer Frau. Aber interessant, die Frau ist auch nicht eben mit einem Schwert oder mit einem Speer in einer männlichen Waffenrüstung Siegerin geworden, sondern die hat aus ihrem Umfeld, da wo sie gearbeitet hat, zu Hause, da hat sie einen Zeltpflock genommen und hat den Sieg errungen. Eine Frau auf dem Höhepunkt der Geschichte zerstört den Schädel des Feindes durch einen Zeltpflock. Nun, das spiegelt sich mit C'. Die drittletzte Geschichte ist die Geschichte von Abimelech. Eine ganz schlimme Geschichte. Abimelech ist nämlich ein Israelite. Ein gottloser Mann, der eine gottlose Schreckensherrschaft während 3 Jahren ausführt. Und am Schluss wird dieser Feind aber besiegt. Wodurch? Abimelech mit seinen Soldaten belagert einen Turm. Und von oben vom Turm herab wirft eine Frau einen Mühlstein runter und zerschlägt den Schädel des Feindes. Und so wird Israel befreit von dieser Schreckensherrschaft. Sehen wir die Parallele. In beiden Geschichten ist es eine Frau, die Israel befreit, indem sie durch ein Haushaltwerkzeug den Schädel des Feindes zerstört. Aber was ist der Unterschied? Wo geht's da wieder deutlich runter? In der Geschichte C mit Deborah und Barak ist der Feind ein Kananiter. Und in der Geschichte C' ist der Feind ein Israelit. Er kommt aus dem Volk Gottes heraus. Das ist schlimm, wenn der Feind nicht von außen kommt, sondern von innen. Nun bleibt noch die Geschichte in der Mitte. Die Geschichte von Gideon. Und da geht es um das Problem des Götzendienstes. Das ist die einzige dieser 7 Geschichten, wo das Problem, das zentral behandelt wird, Götzendienst ist. Gott beruft Gideon und sagt, er soll in seiner eigenen Familie beginnen. Und da schlägt er den Götzenaltar seines Vaters um und das Götzenbild seines Vaters. Alle sind entsetzt. Am nächsten Morgen, er macht das nachts, weil er Angst hat, das am Tag zu machen. Ja, sehen wir auch wieder ein Werkzeug, das Schwäche zeigt. Aber wenigstens ist er treu. Wenn nicht tagsüber, dann halt macht es nachts. Am nächsten Morgen sind die Leute entsetzt. Wer hat dieses Götzenbild zerschlagen? Und interessant ist dann die Reaktion von Gideons Vater. Er sagt, was regt ihr euch da auf? Wenn dieser Gott, dieser Götze, wirklich ein Gott ist, dann kann er sich doch selber rächen. Ihr müsst doch nicht diesen Gott rächen. Ja? Kann er doch selber tun. Warum macht ihr das? Das kann man übrigens den Muslimen auch sagen. Wenn irgendjemand, Mohammed, sich lustig macht über ihn, ja, dann soll Allah das rächen. Da müssen nicht sie das machen. Das soll er selber machen. Und dann hat er gesagt, das soll dieser Gott selber machen. Wenn er ein Gott ist, dann kann er selber eingreifen. Und das leuchtet ein. Und so wird das eine Bewegung und Israel wird durch Gideon aus den Fängen des Götzendienstes befreit. Aber in der zweiten Hälfte steigt es Gideon am Schluss so in den Kopf, Er wird eine Art König und dann lässt er ein Ephod herstellen und man beginnt dieses Ephod abgöttisch zu verehren. Der Richter, der den Götzendienst hinaustut, bringt am Schluss in der zweiten Hälfte der Geschichte den Götzendienst wieder rein. Und das ist eben diese Mittelgeschichte, die sich in sich spiegelt. Immer zuerst das Positive und dann in der Spiegelung haben wir den Niedergang, das Negative. Ja, also sehr traurig, es geht immer weiter runter und das Licht, das Israel verbreiten sollte, als siebenarmiger Leuchter, das wird immer mehr verdunkelt. Aber wir können sagen, in diesen sieben Geschichten, wo Gott, gibt Gott siebenmal seinem Volk die Gelegenheit, um wieder umzukehren. Da haben wir wirklich diese vollkommene, die Zahl sieben ist die Zahl der Vollkommenheit, diese vollkommene Güte Gottes. In den Sprüchen lesen wir, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Vielleicht kennen manche unter euch das Buch von Paul Kiene, das Heiligtum Gottes in der Wüste. Ein wunderbarer Bildband über die Stiftshütte und ihre symbolische Bedeutung von Paul Kiene. Paul Kiene ist ein alter Bruder, der schon vor mehr als 20 Jahren heimgegangen ist. Aber damals noch sagte er, wenn er Skilaufen ging, jedes Mal, wenn er umfiel, oder immer wieder, wenn er umfiel, hat er dieses Zitat gebracht aus Sprüchen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und in diesen sieben Geschichten sehen wir, wie das Volk Israel, das eigentlich Jeschurun, der Gerechte, genannt wird, weil es Gottes Zeugnis sein sollte, nach 5. Mose 33, dieses Volk fällt, aber Gottes Gnade gibt Wiederherstellung. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Dann möchte ich noch etwas Besonderes herausstreichen, und das hängt zusammen mit der Chronologie der Richterzeit. Ich habe hier auf dem Skript das sehr ausführlich abgehandelt, nicht damit wir jetzt das alles im Detail durchgehen, denn dazu haben wir die Zeit in einer solchen kurzen Einführung wie heute Morgen, nicht. Aber es geht um folgendes Problem. In 1. Könige 6, als Salomo begann, den Tempel zu bauen, lesen wir Folgendes. Und es geschah im 480. Jahr, nach dem Auszug der Kinder Israel aus dem Land Ägypten, im vierten Jahr der Regierung Salomos über Israel, im Monat Siv, das ist der zweite Monat, da baute er dem Herrn das Tempelhaus. Also, 480 Jahre nach dem Exodus aus Ägypten kommt der Bau des Salomo-Tempels. Wenn man jetzt allerdings all die Jahreszahlen, die Bibel enthält, ab der Zeit des Auszuges aus Ägypten durch die Richterzeit bis auf David und Salomo zusammenrechnet, kriegt man ein Problem. Gerade das Richterbuch ist voll von Zahlen. Wir haben ja gesehen, so viele Jahre hat Kushan-Rishathaim geherrscht, dann gab es so viele Jahre Ruhe, dann kam die nächste Fremdherrschaft, so viele Jahre, dann gab es wieder Ruhe. Und da haben wir eine ganze Serie von Zahlen durch das ganze Buch. Wenn man alles zusammenrechnet, kriegt man 114 Jahre zu viel. Ja gut, jetzt haben manche gesagt, ja, das kann natürlich ein Abschreibefehler sein, dass in den Manuskripten das Wort 480 falsch ist. Ja, aber man muss sehr, sehr aufpassen, wenn man in den Manuskripten und gerade insbesondere beim Alten Testament einen Abschreibefehler vermutet. Ja, man kann mal darüber nachdenken. 114 Jahre zu viel. Und jetzt rechnen wir mal alle Fremdherrschaften im Buch der Richter zusammen. Gut, ist alles zusammengestellt hier auf den Blättern. Kann man dann zu Hause mal anschauen. Kushan-Rishathaim herrschte 8 Jahre, dann kam 40 Jahre Ruhe. Dann Eglon, 18 Jahre Fremdherrschaft, dann gab es 80 Jahre Ruhe und so weiter. alle Fremdherrschaften zusammen, inklusive diese Usurpator-Herrschaft von Abimelech, diesem gottlosen Mann, es gibt genau 114 Jahre. Ja, ist das ein Zufall? Das ist kein Zufall. Und zwar stimmt das genau überein. In Apostelgeschichte 13, Vers 20 erklärt nämlich Paulus, dass die Richterzeit, die ging 450 Jahre bis auf Samuel. Ja gut, wenn man jetzt aber alles dazu rechnet, dann die Zeit von Saul, von David und dann Salomo, dann kommt man eben nicht auf 480 Jahre. Und auch die Wüstenwanderung von 40 Jahren muss man auch dazu nehmen und so weiter. Ja, das Neue Testament bestätigt auch, dass man also diese lange Zeit, dass die korrekt ist, wie das sich durch das Buch der Richter ergibt. Aber 1. Könige 6, Vers 1 zählt bewusst die 114 Jahre der Fremdherrschaft nicht mit. Denn das waren verlorene Jahre durch den Ungehorsam, durch die Untreue. Und der inspirierte Schreiber lässt das weg. Er rechnet gewissermaßen die Zeit nach dem Plan Gottes, ohne die Umwege durch die Sünde. Aber die Bibel gibt alle Informationen, alle Zahlen, sodass wir sie zu einer völligen Einheit zusammenfügen können. Aber hier liegt eine tiefe geistliche Belehrung. Alle Zeit, in der wir Umwege machen mussten durch unsere Untreue, ist eigentlich verlorene Zeit. Und die kommt nie mehr zurück. Also das Buch der Richter zeigt uns, natürlich ist Gott gnädig. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Jedes Mal, wenn das Volk schreit, schickt Gott den Richter. Er sagt nicht so, jetzt seht mal zu. Das ist Gottes Güte. Aber die Zeit ist verlorene Zeit. Und wenn wir bedenken, das Neue Testament erklärt uns ganz klar, wenn wir gerettet werden wollen, dann müssen wir nicht auf unsere Taten vertrauen. Wir können nichts durch unsere Taten beitragen zu unserer Rettung. Das ist die Lehre des Römerbriefes. Aber das Neue Testament zeigt uns, wenn wir errettet sind, dann kommt es sehr darauf an, wie wir leben. Und der ewige Lohn wird einmal abhängen von unserer Treue, von unseren Werken als Leben, im Leben des, als Gläubiger. Und in 1. Korinther 3 lesen wir von solchen, deren Werke einmal im Gericht Gottes, vor dem Richterstuhl des Christus, verbrennen wird. Und da heißt es, er selbst aber wird gerettet werden, so doch nur so wie durchs Feuer. Er wird Schaden leiden, steht dort. Ein Wiedergeborener, wenn er wirklich wiedergeboren ist, geht er nicht verloren. Er wird gerettet, aber all seine Werke werden verbrennen. Und es wird keinen Lohn geben. Das heißt, von unserer Treue hängt ein ewiger Lohn ab. Die Bibel spricht von Siegeskränzen. Und sie spricht auch von unterschiedlichen Aufgaben. Zum Beispiel im tausendjährigen Reich. Der Treue wird über 10 Städte herrschen. Oder über 5 Städte. Je nach der Treue dem Herrn gegenüber. So wird es Unterschiede geben im tausendjährigen Reich und auch in der Ewigkeit. Also es zeigt uns, der Moment im Alltag, der vielleicht etwas grau erscheinen kann manchmal, im Licht der Ewigkeit, ist von glänzender Bedeutung. Denn wenn unsere Zeit verlorene Zeit ist, dann wird sie in der Ewigkeit nie mehr gefunden werden. Und wenn unsere Zeit ist für den Herrn und nicht nur in großen Taten, 1. Korinther 4 sagt, wenn der Herr kommt, so richtet nun nichts, bevor der Herr kommt. Und dann heißt es, der die verborgenen Ratschläge des Herzens ans Licht bringen wird. Und dann wird einem jeden das Lob werden von Gott. Also nicht nur das, was wir tun, sondern auch das, was wir uns vornehmen. Aus Liebe zum Herrn und für ihn, das wird einmal ans Licht kommen. und dass wir belohnt werden. Vielleicht haben wir Dinge tun wollen und wir konnten es einfach nicht. Aber der Herr sieht unsere Ratschläge des Herzens und dass wir belohnt werden. Im Licht der Ewigkeit werden die kleinsten Dinge, die wir für den Herrn taten oder dachten, werden ihre Bedeutung haben. Aber wir müssen uns ganz klar sein, wenn wir eigene Wege gehen, wenn wir im Ungehorsam weitergehen oder wenn wir im halben Gehorsam gehen, dann ist es nur Verlust für die Ewigkeit. Und darum, das lernen wir aus der Chronologie der Richterzeit, diese 114 Jahre sind verlorene Zeit. Und dieses Buch kann uns also helfen, eben anders zu denken über die Bedeutung unseres Lebens. Noch ganz kurz, ein paar Punkte unter fünftens charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, die ich noch nicht erwähnt habe. Der erste Punkt, das Buch der Richter ist das siebte Buch der Bibel. Die Struktur des Hauptteils entspricht dem siebenarmigen Leuchter. Der Geschichtsrhythmus ist immer der gleiche, Abfall, Strafe, Umkehr, Rettung. Eine Bemerkung noch zum Namen des Buches, Richter, hebräisch Shofet, ist einer, der zum Recht verhilft. Oder ein Regierender, da Rechtsprechen ein besonders wichtiger Aspekt des Herrschens ist. Das klärt noch ein bisschen den Begriff des Richters. Dann habe ich an sich schon erwähnt, hier den Punkt 5, vierfacher Königsrefrain. Viermal steht, in jenen Tagen gab es keinen König. Ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Gott wollte eigentlich für Israel eine Theokratie. Er ist der Herrscher. Sie sollen keinen menschlichen König haben. Später wollten sie dann unbedingt einen König und da kam Saul. Und das war eine schlimme Sache. Aber Gott wollte herrschen. Nun, das Problem ist im Buch der Richter, dass diese Theokratie nur funktionierte, wenn alle bereit waren, sich unter das Wort Gottes zu stellen. Aber das Wort Gottes wurde nicht als der Maßstab genommen. Und darum heißt es, ein jeder tat, was recht war in seinen Augen. Das ist genau die Sprache der heutigen Gesellschaft, die sagt, ja, es muss für dich stimmen. Wenn das für dich stimmt, dann ist das gut, aber für mich nicht. Jeder hat seinen eigenen Maßstab. Wahrheit, das gibt es nicht. Wenn das wahr ist für dich, dann ist es okay. Es gibt nur subjektive Wahrheit, die aber keine Wahrheit ist. Ist ja in sich ein Widerspruch. Also genau das kennzeichnet auch unsere Zeit des Abfalls. Ein jeder tut, was recht ist in seinen Augen. Denn die Bibel ist nicht mehr der Maßstab. Und das zeigt auch wieder etwas von dieser Aktualität des Richterbuches, gerade für uns heute. Dann der sechste Punkt hier, die 14 Richter. Das ist übrigens 2 mal 7. Man sieht, wie die Zahl 7 eine sehr wichtige Bedeutung hat. Die habe ich hier aufgelistet, alle mit Namen und der entsprechenden Bibelstelle. Ja, und noch der zweitletzte Punkt, da habe ich diese Stelle noch aufgeführt aus den Sprüchen. Der Gerechte fällt 7 Mal und steht wieder auf. Das ist Sprüche 24, Vers 16. Ja, was ich noch nicht erklärt habe, der Anhang besteht wieder wie die Einleitung aus 2 Teilen. Und in diesem Anhang wird eben zuerst gezeigt, wohin der religiöse Niedergang führt. Und dann wird im letzten Teil erklärt, wo der politische Niedergang hinführt. Im ersten Teil war ja der politische Niedergang einfach Misserfolg. Und der Feind kann zurückdrängen. Aber hier am Schluss des Buches kommt es zu einem grausamen Bürgerkrieg in Israel. Und das zeigt, das sind logische Folgen. Dieser Niedergang auf politischem Gebiet, man konnte das Land nicht erobern, kam ja aus dem Ungehorsam. besser gesagt aus dem halben Gehorsam heraus. Es ging immer weiter hinunter. Aber der Endpunkt ist Bürgerkrieg. Und so ist es auch in der christlichen Gemeinde, wenn das Wort Gottes nicht mehr seine Bedeutung hat und jeder tut, was recht ist in seinen Augen und man auch nicht mehr bereit ist für den Gehorsam, dann muss man sich nicht wundern, wenn plötzlich unter dem Volk Gottes es zu einem Bürgerkrieg kommt. Aber das Buch der Richter zeigt uns diese geistlichen Realitäten, zeigt uns aber auch, wie wir Gottes Gnade auf wunderbare Art und Weise erleben können. Ja, danke.